Ein altes Fischweib namens Helene machte sich auf dem Markte, wähnend ein gutes Recht auf ihren Vorteil zu haben, eines Verstoßes wieder die guten Sitten schuldig. Sie hatte Schellfische eingehandelt, und zwar von der billigsten Sorte. Diese nun drehte sie durch die Wäschemangel und verkaufte sie für teures Geld als Flundern und Schollen. Eine Käuferin zeigte sie bei der Polizei an, und Helenen ward der Marktschein entzogen, ja nicht genug damit, man verwies sie aus der Stadt. Da ging sie aufs flache Land und ließ sich als Hexe nieder. Sie eignete sich zu diesem Berufe vortrefflich, denn sie war 90 Jahre alt und hatte einen Buckel. Nicht besser erging es einer anderen Frau namens Benediktine aus derselben Stadt, die sich einen Ruf als weise Frau erworben hatte, aber endlich nach einem fehlgeschlagenen Versuch, einer Wöchnerin beizustehen, ergriffen, mit Ruten gestrichen und Landes verwiesen wurde. Auch sie besaß einen Buckel und kein anderes Gut sonst. Freilich war sie bedeutend jugendlicher als Helene und zählte höchstens 80 Jahre, tat sich aber doch mit dieser, da sie einander von ungefähr im Walde begegneten, zusammen, und sie beschlossen, das Hexenhandwerk gemeinsam zu betreiben. Dieses bestand dazumal vornehmlich aus dem Sammeln teils heilkräftiger, teils giftiger Kräuter und der jeweils erforderlichen Verwendung derselben, aus der Verzauberung von Kühen, dass sie keine oder nur bitter schmeckende Milch gaben, aus der Verzauberung von Hühnern, dass sie Windeier legten, aus der Verwandlung junger Bauernburschen in Schweine, aus der sündhaften Beratung junger Mädchen, aus der Herstellung von Unglimpf und Verbreitung boshafter Gerüchte, aus ehrsamer Brandstiftung in Fällen, wo Honorarverweigerung vorlag, aus dem Sammeln von Reisig, aus Murmeln, endlich aus dem Einfangen kleiner Kinder und der Gewinnung von deren Blut zur Bereitung von Zaubertränken. Helene und Benediktine ergänzten einander in diesen zum Teil nicht leichten Wissenschaften und Fertigkeiten auf das Trefflichste, und worin es der einen mangelte, das beherrschte die andere umso besser. Übrigens war beiden bei der Austreibung aus der alten Wohnstätte der Kater abhanden gekommen, aber was tat das? Hier auf offenem Felde, im Walde und unweit des Dorfes gab es genug Getier, und die beiden Hexen schafften sich einen neuen Kater von tiefer Schwärze an, einen Kauz, einen Raben, einen Salamander und einen Mistkäfer. Später vermehrte sich dieser Bestand noch bedeutend, doch ist die Aufzählung desselben nicht so sehr von Wichtigkeit wie diejenige der Taten, welche die Hexen in ihrem neuen Wirkungskreise verrichteten. Da sie sich hin und wieder am Waldsaum oder auf Feldwegen in geziemender Entfernung vom Dorfe zeigten, vorzugsweise in der Dämmerung, das hohe Reisigbündel auf dem gekrümmten Buckel, den Oberkörper tief gegen die Erde gebeugt, so wurde die Bevölkerung bald auf sie aufmerksam, ohne übrigens Helene und Benediktine voneinander unterscheiden zu können, da sie nie zusammen ausgingen. Natürlich liefen die Hunde hinter ihnen her, warfen die Dorfbuben höhnend mit Steinen, schüttelten die alten Bäuerinnen, die mit dem Strickstrumpf vor der Tür saßen, bedenklich die Köpfe, aber weder Dorfschulze noch Ortsgendarm fanden Grund zum Einschreiten gegeben, und so gewöhnte sich die Bevölkerung allmählich an ihre Hexe, und nach begannen die Leute ins Auge zu fassen, wie man sich ihrer in dem einen oder anderen Notfalle bedienen könne. Der erste Versuch, der in diese Richtung gemacht wurde, ging freilich von verfehlten Voraussetzungen aus. Ein Bäuerlein, welches unzufrieden mit dem Tierarzt war, sprach Helene an und erbat ihren Beistand, um einen erkrankten Hofhund zu kurieren, musste sich aber ein Hohngelächter gefallen lassen. Erst daheim ward dem Erschrockenen von seiner Mutter die Belehrung zuteil, dass Hexen ausschließlich in Fällen, wo sich Böses anrichten ließ, arbeiteten, für das Gute sei ja auf Erden hinlänglich anderweitig gesorgt. Klüger war ein junges Mädchen, welches hinterm Friedhof der Hexe, diesmal war es Benediktine, auflauerte und ein Tränklein begehrte, die Nebenbuhlerin mit Pocken zu schlagen. Sie ward auch bedient und gab sein ganzes Erspartes dafür hin, bekam aber den Liebsten, den sie sich erkoren, dennoch nicht, weil er an der Pockennarbigen festhielt, woran billigerweise der Hexe keine Schuld beizumessen war. Mehr Glück hatte ein bejahrter Metzgermeister aus der Kreisstadt, welcher sein braves Weib nach 50-jähriger Ehe satt hatte und unter die Erde zu bringen trachtete. Das Weib war von der Maul- und Klauenseuche befallen und segnete das Zeitliche in Frieden. An der Herstellung und Ausbreitung besagter Seuche arbeiteten Helene und Benediktine gemeinsam, denn es musste gewissenhafte Vorsorge getroffen werden, dass nicht die gesamte Umgebung und Kundschaft von der Behexung getroffen und hinweggerafft würde. In einem anderen Dorf wurden zwei Scheunen in Brand gesteckt und ein Brunnen vergiftet, dass alle so daraus tranken, ihren Schöpfer verfluchten und den Teufel anriefen, was eine schöne Vermittlungspfründe einbrachte. Anderswo gelang es Helene, eine Sommerfrischlerin, welche ihre Wirtsleute auf das Abscheulichste schikanierte, in ein Huhn zu verwandeln, das den Rest seines Lebens Körner pickend und halsruckend einherging, allen Nachforschungen der Iren spottete und im Kochtopf eben jener Wirtsleute wohlduftend endete. Zu den wichtigeren Taten der Hexen gehörte auch die Irreführung eines Trupps im Manöver befindlicher Soldaten, die ihr Quartier nicht finden konnten und die ganze Nacht auf dem Brachfeld umhermarschierten. Helene war einmal als schönes Mädchen von einem Soldaten verführt und sitzen gelassen worden. Nun endlich durfte sie ihre Rache auskosten. Benediktine hingegen hegte einen eingewurzelten Zorn gegen Musik jeglicher Art, und es kam des Öfteren vor, dass sie Dorfmusikanten, die zum Tanz aufspielten, oder auch flötende Hirtenknaben, mit der Fallsucht oder dem Veitstanz schlug und singende Mädchen stockheiser machte, aus weiter Entfernung und nur mittels der Macht des bösen Blickes. Einmal begab es sich, dass da der Ruf der Hexe, denn immer noch wurden die beiden irrtümlich für eine und dieselbe angesehen, sich im Lande verbreitet hatte, kein geringerer als der Bürgermeister eines entfernten Fleckens bei Benediktine vorsprach, mit dem Anliegen, es möge ein zwar schönes, aber armes und aus verlotterten Verhältnissen stammendes junges Mädchen, das seinem Sohne den Kopf verdreht hatte, auf gefällige Art aus dem Wege geräumt werden. Er hatte für seinen Sohn eine vermögende Gutsbesitzerstochter ausersehen, mit deren Mitgift er seine Vermögenslage in Ordnung zu bringen hoffte. Benediktine besprach mit ihm alles Nötige und beschloss, da jede Art der Hinwegräumung dem Bürgermeister genehm war, das schöne junge Mädchen dadurch unschädlich zu machen, dass es in heißer Liebe zu einem alten Trunkenbold entbrannte. Dies, so meinte Benediktine, sei zwar harmlos, aber einmal etwas anderes. Und der Bürgermeister billigte die Vermeidung eines Blutvergießens von Herzen. Indessen kam er, weggegangen, noch am selben Abend wieder mit einem weiteren Auftrag, nämlich die erkorene Gutsbesitzerstochter von einem derben Schönheitsfehler, welcher in einer Hasenscharte bestand, zu befreien, um seinem Sohne so die vorgeschriebene Zuneigung zu erleichtern. Benediktine versprach, ihr Bestes zu tun und verschloss das Hohngelächter, welches ihr ob der Zumutung, etwas Gutes zu tun, aufstieg im Busen. Am nächsten Tage kam ein schönes junges Mädchen aus demselben Flecken mit dem Anliegen, es möge der Bürgermeister entweder zu seinen Vätern versammelt oder in ein Schwein, welches er in verkappter Gestalt ohnehin sei, verwandelt werden. Es war dies das gleiche junge Mädchen, um das es sich am Tage zuvor gehandelt hatte und dessen Herz dem Trunkenbold zugewendet werden sollte. Es traf indessen nicht Benediktine, sondern Helene an, die diesmal Dienst hatte, und die Hexe trug kein Bedenken, sofort ans Werk zu gehen. Des Abends sprach das junge Mädchen nochmals vor und beauftragte ein übriges, es möge einer Gutsbesitzerstochter, die eine Hasenscharte hatte, obendrein ein Hinkefuß angezaubert werden. Am Tage drauf kam der Sohn des Bürgermeisters, ein schmucker Bursch, und regte an, den Gutshof in Brand zu setzen, damit sein Vater von dem Wunsche, das Fräulein zur Schwiegertochter zu bekommen, geheilt werde. Der Auftrag war diesmal von Benediktine entgegengenommen. Danach erschien das adlige Fräulein mit der Hasenscharte und brachte ihren Hinkefuß, den sie seit gestern hatte, bereits mit. Sie wollte Hinkefuß und Hasenscharte an das schöne junge Mädchen loswerden. Kaum hatte sie die Hütte verlassen, als ein alter, zerlumpter Mann, nach Schnaps riechend und stark schwankend, sich einfand und wehklagend über die Zudringlichkeit eines jungen Mädchens kniefällig darum bat, es ihm vom Halse zu schaffen. Es war übrigens kein richtiger Trunkenbold, sondern nur ein Quartalssäufer, im Weiteren Schneidermeister und aus ehrbarer Familie, aber offenbar mitten in seinem Quartale befindlich. Dann kam die Mutter des Hübschen, oder vielmehr nicht mehr Hübschen, weil plötzlich mit einem Hinkefuß und einer Hasenscharte behafteten jungen Mädchens, und beauftragte die diensthabende Hexe, sowohl den Sohn des Bürgermeisters als auch den Trunkenbold in den Dorfteich fallen und als Enten wieder auftauchen zu lassen, da der eine ihrer Tochter nachstelle, dem anderen aber wiederum diese in der tollsten Art das Gleiche tue, und sie wolle ihre Tochter nicht verlieren. Dann kam die Ehefrau des Bürgermeisters, deren Mann zum Schwein geworden und also verschwunden war, und bat, er möge verschwunden bleiben, und der Büroschreiber, der es gegen sie an Ehrerbietung fehlen lasse, gleich mit. Dann kam das Gutsfräulein und wollte, dass der Sohn des Bürgermeisters für seine noch immer geübte Zurückhaltung bestraft werde. Dann der Sohn des Bürgermeisters, der den Trunkenbold dahin haben wollte, wo der Pfeffer wächst. Dann die Mutter des Mädchens, die sich beschwerte, dass Sohn und Trunkenbold noch immer nicht Enten seien. Dann das Mädchen, welches Hasenscharte und Hinkefuß unter Hinzufügung eines Buckels und einer Mundfäule an das Gutsfräulein loswerden wollte. Die beiden Hexen arbeiteten also, wie man sieht, zum Teil gegeneinander, und zwar ohne es zu wissen. Es lässt sich denken, dass vieles dadurch nicht nach Wunsch ging. Die Kräfte der einen durchkreuzten die der anderen. Bald wurde ein gewünschter Erfolg sogleich erzielt, bald nur lückenhaft. Und bald blieb er ganz aus und ward wiederum durch eine Gegenordre von der anderen Seite überholt. Beide hatten alle Hände voll zu tun, das ihre zu bewältigen. Es mag Wunder nehmen, dass zwischen ihren Unternehmungen so wenig Zusammenhang und Gedankenaustausch bestand, und es lag hier ein entschieden tadelnswerter Organisationsfehler vor, der nur durch die so plötzlich einsetzende Arbeitsüberhäufung zu erklären war. Indessen wurden sie, da die Verhältnisse am Schauplatz ihrer Betätigung immer verwickelter und zuletzt völlig unübersehbar geworden waren, des unleidlichen Zustandes schließlich doch gewahr und grübelten, nicht ohne heftigen Zorn gegeneinander im Busen, darüber nach, wie alles wieder ins Reine zu bringen sein möchte. Jedoch erwies sich dies als unmöglich. Verschiedene Zauber waren unter dem Drucke des Widerstandes so kräftig ausgefallen, dass sie nicht mehr rückgängig zu machen gingen, und bei all dem fruchtlosen Abwägen, Auseinanderrechnen, Rechtfertigen, Einrenken, das darüber entstand, bemächtigte sich beider Hexen solcher Ingrimm, dass sie, beide der gewohnten Besonnenheit beraubt, zum magischen Wässerlein griffen und es wieder einander verspritzten, die allerdüstersten ihrer Verwünschungen murmelnd, so dass sie im gleichen Atemzug beide verwandelt wurden, Benediktine in einen Borkenkäfer, Helene in einen Weberknecht. Fortan verloren sie einander aus den Augen, und die Geschichte hat nichts mehr über sie zu melden. Der Waldboden nahm sie gnädig auf. Die Unordnung in den Flecken, welcher der Schauplatz ihrer letzten Zaubereien gewesen war, war und blieb freilich groß. Aber über die ärgste Unordnung wächst einmal Gras. Zu vermelden ist nur noch, dass der berechtigte Wunsch der Bevölkerung nach Sühne nicht ungestillt blieb. In dem Bestreben, der Hexe den Prozess zu machen, zog man vor ihre verlassene Hütte und griff eine Frau auf, die auf einem Spaziergang durch den Wald begriffen, zufällig des Weges kam. Da sie zusammengewachsene Augenbrauen hatte, überführte man sie mühelos aller verübten Schandtaten, machte ein lustiges Holzfeuer und verbrannte sie lebendigen Leibes.